Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend mit Star Wars. Die Autogramme für den Film hat immer David Prowse gegeben. Ein Schauspieler, den man kaum kannte, weil er in der schwarzen Darth Vader-Montur steckte. Ein ehemaliger Bodybuilder, der fast immer nur als Körper engagiert wurde. Heute ist er mit 85 Jahren gestorben und wir erinnern an ihn. 50 Jahre Tatort. Heute Abend lief Dominik Grafs Jubiläumsfolge und wir hören, ob sie gelungen ist. Sehr gelungen finden die MusikkritikerInnen das neue Album der Rapperin Megan Thee Stallion. Ja, so nennt sie sich, Megan der Hengst. Wir fragen, warum diese Frau überzeugt. Hauptsache böse. Stanley Kubrick hatte den Schauspieler David Prowse für Clockwork Orange engagiert. George Lucas machte ihn weltberühmt als Darth Vader in den Star Wars Filmen und auch Frankensteins Monster wurde von dem breitschultrigen 2-Meter-Mann überzeugend verkörpert. Jetzt ist David Prowse mit 85 Jahren gestorben. Der ehemalige Bodybuilder war die Idealbesetzung für finstere Gestalten. Wir wollen an ihn erinnern im Gespräch mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das ist ja ein Schauspieler, der meist komplett unter technisch-futuristischen Kostümen, Rüstungen und Masken verschwand, der nichts Menschliches hatte. Was kann man über dessen Qualitäten als Schauspieler überhaupt sagen?
David Prowse ist ein Körper, ein filmischer Körper. Und wir müssen uns ja immer bewusst sein, dass Film eine Simulation ist. Und eine Figur, die wir im Film verkörpert sehen, muss nicht notwendigerweise aus einer Person bestehen. Und David Prowse war ein idealer Körper, um eben so eine Art Überlegenheit, etwas ja fast Monumentales darzustellen. Und auf diese Weise hat er genauso Darth Vader oder seine Rolle in Uwe Grange wie auch Frankensteins Monster zum Beispiel verkörpert. Und er wird quasi über seinen Körper gelesen.
Warum war dieser Darth Vader aus den Star Wars Filmen denn ein so wichtiges Phänomen für die Popkultur?
Ja, Darth Vader ist natürlich ein sehr komplexer und sehr faszinierender Bösewicht, denn er ist eine Metapher für die Ambivalenz des menschlichen Wesens an sich. Er stellt sich ja im zweiten Teil bereits als der Vater des Helden, des jugendlichen Helden Luke Skywalker heraus. Und als solcher ist er immer auch so das Dark Double, also so dieses dunkle Gegenbild des Helden und eine Orientierungsfigur und gleichzeitig immer auch die Drohung, dorthin könnte es einen ziehen. Also man könnte immer quasi vom richtigen Pfade abfallen und dann wie Darth Vader werden. Und deswegen ist das im Grunde eine, ja, es ist die dunkle Vaterfigur, kann man sagen. Und in dieser Verkörperung, also dieser schwarze Umhang, diese Rüstung, die ist zum Teil von Samurais inspiriert, zum Teil auch von den schwarzen Uniformen der SS. Also quasi, es ist eine Ikonografie des absolut Bösen, die aber doch verbunden ist mit dem Helden. Und das macht ihn so interessant.
Aber den man ja eigentlich gar nicht sieht, sondern vielmehr über die Stimme wahrnimmt, also natürlich über seine Montur, aber dann über die Stimme, die ihn ja irgendwie eigen, sehr eigen macht. Aber das war gar nicht die von David Prowse.
You have failed me for the last time, Admiral. Captain Piet.
Yes, my lord.
Make ready to land our troops beyond their energy field and deploy the fleet so that nothing gets off the system. You are in command now, Admiral Piet.
Thank you, Lord Vader.
Ja, das ist eine Tragik, die auch den Schauspieler Prowse verfolgt hat, worüber er auch oft in Interviews redet. James Earl Jones ist der afroamerikanische Darsteller, der also diese tiefe, sonore und autoritäre Stimme beigesteuert hat und der zum Beispiel später in dem Film Conan der Barbar auch in einer ähnlichen Rolle als Gegenspieler dann aber auch physisch zu sehen auftritt. Und das war für Prowse immer ein großes Problem, weil er eigentlich die Rolle selbst gesprochen hatte, aber durch diesen Bristol-Akzent, den er da einbrachte, klang er nicht bedrohlich genug. Und deswegen hat George Lucas ihn ohne Absprache ersetzt und es war für Prowse offenbar bei der Premiere schon ein ziemlicher Schock, gleich zu Beginn des Films nicht seine eigene Stimme zu hören.
Kann man nachvollziehen. Wie sah seine Karriere außerhalb von Star Wars aus?
Ja, also er hat in einigen wirklich, ja, also Kultfilmen gespielt. Zum Beispiel gab es ja in den 60er Jahren noch die sehr erfolgreiche Hammer-Filmproduktion in England. Und die haben ja ihr Geld gemacht mit Modernisierungen der klassischen Horrorstoffe wie Dracula und Frankenstein. Da hat er zweimal Frankensteins Monster in verschiedenen Varianten gespielt. Also das sind dann diese Masken, die ihn natürlich auch verborgen haben teilweise. In der einen Variante sieht man ihn tatsächlich. Zirkus der Vampire ist ein weiterer Vampirfilm, in dem er im Rahmen eines Zirkus dann als Muskelprotz auftritt. Also er war ja Bodybuilder, von daher hat er da quasi sein alter Ego gespielt. Und dann hatte er auch noch eine ikonische Rolle in so Verkehrssicherheitssendungen im Fernsehen. Und das ist natürlich ein interessanter Aspekt, für den ihn auch viele erinnern. Ja, also dass er vielen das Leben gerettet hat, wäre dann quasi die Interpretation, die positive davon.
Also hat er doch was Gutes gemacht, der Typ, der das Böse in so vielen Facetten verkörpert hat.
Auf jeden Fall.
Aber eben immer nur reine Verkörperung und trotzdem ist er eine Ikone geworden.
Ja, also das Ikonische läuft natürlich über die Präsenz von Darth Vader und es ist so, dass also wirklich der geneigte Fan dazu tendiert, das mit einer Realität aufgeladen zu sehen. Und auf Conventions, also quasi dieser Feier der Stars, wurde Prost dann als der Körper von Darth Vader eingeladen und hat ihm entsprechend die Autogramme gegeben, im Namen von Darth Vader natürlich auch. Und das ist für das Publikum total wichtig, dass sie halt ein Gesicht haben. Es ist sehr verwirrend, wenn man dann sagt, oh, es gab jemanden, der ihn gedoubelt hat während der Kampfszenen, weil er nicht fechten konnte. Es gab eine Stimme, die für seine eingesetzt wurde, von einem anderen, wirklich auch bekannten Darsteller. Und dann eben ist dieser Körper, den wir aber auf der Leinwand sehen, hauptsächlich eher mit einer Maske. Also es ist eine extreme Verwirrung und es ist für die Fans ein dankbarer Moment, wenn sie sagen, das ist David Prowse und der ist Darth Vader.
Der Darth Vader-Darsteller David Prowse ist nach kurzer Krankheit mit 85 Jahren gestorben. Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger hat an diesen finsteren Typen erinnert. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Das Tatort-Jubiläum beschäftigt uns ja schon die ganze Woche hier in Fazit. Für viele ist der Fernsehkrimi ja so eine Art Lebensbegleiter. Heute, vor genau 50 Jahren, wurde die erste Tatort-Folge ausgestrahlt. Und für diesen Jubiläumssonntag hat der Regisseur Dominik Graf den ersten Teil einer Doppelfolge gedreht. Und den hat unser Medienkritiker Matthias Dell gesehen. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das ist ein Fall, den zwei Ermittlerteams zusammenlösen wollen, die aus Dortmund und aus München. In der Familie heißt der Film. Worum geht es in diesem Tatort?
Um Ermittlungen gegen die Mafia, konkreter um eine Figur, die in München gemordet hat und in Dortmund nun Unruhe verbreitet, in einem Restaurant, das eigentlich nur dazu dient, Drogenlieferungen ungestört zu organisieren. Und der Vorteil der Doppelfolge ist natürlich, dass mehr Zeit ist als sonst. Und das heißt, es war heute vor allen Dingen zu sehen, wie Polizeiarbeit diskutiert wird, weil es durchaus verschiedene Ansichten darüber gibt, was man jetzt tut, ob man noch versucht, Beweise zu sammeln gegen eben den größeren Zusammenhang oder wie die München das wollen, den Mörder festnehmen. Und da ist vor allen Dingen der Dortmunder Kommissar Faber dagegen.
Bei uns, das war Mord. Bei euch macht er sich ein Lenz, baut was Neues auf und ihr wollt einfach zuschauen.
Wenn wir den jetzt einkassieren, von mir aus. Aber das große Ganze?
Mord ist keine Auslegungssache. Wenn es einen Tatverdächtigen gibt und einen Haftbefehl...
So, passt mal auf. Mord, verstehe ich sehr gut. Zum Beispiel in Duisburg. Sagt euch ja was.
Naja.
Ist 13 Jahre her, 6 Tote damals. Auch Mafia. Wie bei euch in München und genauso kleine Fische.
Also Faber will an die Hintermänner und das ist schon auch interessant, weil sich das über mehrere Szenen zieht und dann auch Spannung damit erzeugt wird, dass in der Beobachtung der Verdacht entsteht, dass der Überwachte gesehen habe, dass er überwacht werden könnte. Und auch das ist wiederum so eine Frage, ist es passiert, ist es nicht passiert? Und mit so einem einfachen Mittel stellt diese Folge Spannung her.
Der Regisseur Dominik Graf dreht ja seit 34 Jahren immer wieder mal einen Tatort. Erkennt man seine Handschrift?
Man erkennt vor allen Dingen, wenn man genau hinhört, jetzt in der folgenden Szene auch seine Stimme, weil er hat nämlich übernommen den Polizeifunksprecher zu mimen.
Okay, Freunde, geht los.
Ja, verstanden. Aftertag. Wir sind direkt vor uns, direkt aufeinander. Seid ihr noch dran? Seid ihr hinter uns? Wo sind Sie jetzt? Ich hab nur noch einen Boden vor mir. Die verteilen sich jetzt über die Autobahn. Seid ihr dran? Nehmt Antwort.
Ja!
Also was in der Szene auch schön zu hören war, ist die Musik von Florian von Volxheim und Sven Rossenbach. Das sind ja zwei Komponisten, mit denen Graf öfter zusammenarbeitet und die wirklich eine sehr besondere Art haben, durch repetitive Muster sich auch dann irgendwie schön steigernde Muster irgendwie Spannung und Stimmung zu erzeugen. Graf selber ist schon irgendwie klassisch, auch irgendwie nicht so verspielt wie vielleicht in anderen Sachen. Das Interessante bei ihm ist ja, dass er wirklich Sachen auch unkonventionell auflöst. Das heißt, normalerweise, wenn man nach Dortmund kommt, würde der konventionelle Eintritt in die Stadt praktisch sein, das Dortmunder U zu zeigen in der Totalen, dann geht man runter auf eine Straße und dann auf das Haus, vor dem es spielt. Und Graf macht das hier so mit 3-4 Schildern, auf denen man sieht, wohin Wege weisen irgendwie. Und solche Sachen macht er öfter. Er springt zwischen Totalen und so Nebensächlichkeiten scheinbaren. Und das Interessante ist, obwohl das ein sehr quasi künstlicher Stil ist, verschafft er dem Ensemble eigentlich sehr viel Raum, um zu spielen. Also Jörg Hartmann als Faber ist irgendwie sehr angenehm, bei weitem nicht so übertrieben stressig, wie er eigentlich angelegt war mal. Aileen Tetzler hat mich total überrascht, weil die sonst immer sehr kontrolliert wirkt und irgendwie sehr rund und glatt und die ist sehr offen und porös. Und auch Antje Traue, die in dem Restaurant spielt, ist irgendwie, habe ich in der Form auch noch nicht so offen und angeraut gesehen. Also insofern ist es für die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen eigentlich gut.
Sie haben uns ja in dieser Woche schon viele Geschichten aus 50 Jahren Tatort erzählt, stehen alle schön gebündelt als Paket online bei Deutschlandfunk Kultur. Wie fügt sich der neue Tatort da jetzt ein in diese Historie?
Also auf jeden Fall, glaube ich, ist es ein guter Auftakt. Man kann natürlich noch nicht genau sagen, wie es weitergeht. Andererseits würde ich sagen, das Buch von Bernd Lange scheint zu stimmen, weil ja auch diese Texte und Dialoge in dem Film irgendwie sehr gut waren und eben nicht so übertrieben und krawallig und reduziert, wie das sonst manchmal der Fall ist. Und dann ist nächste Woche Pia Striegmann, die Regisseurin von Teil 2. Die hatte schon Anfang dieses Jahres einen sehr bemerkenswerten Fall. Das hieß Unklare Lage. Da hat so nachgespielt dieses oder eine Variation darauf, auf den Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum in München vor ein paar Jahren. Und also diese Situation, man weiß nicht, was passiert ist, man weiß nicht, ob es noch einen Täter gibt, man weiß nicht, ob noch geschossen wird. Und das war wirklich ein sehr, sehr toller, sehr präzise inszenierter Film. Insofern bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass diese Doppelfolge der ganzen Reihe zum Glanz gereichen wird. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass die Deutsche Einheit offensichtlich in ihrem 30. Jahr dem Tatort nicht so viel gesagt hat. Weil das Auffällige eigentlich ist, dass die, oder das auch ein bisschen das Besondere am Tatort, dass der natürlich seine Bedeutungspotenzierung, sage ich mal, die ja auch durch so eine Doppelfolge zum Ausdruck gebracht wird, dass da zwei Teams miteinander plötzlich zu tun haben, die lief bis jetzt häufig über so staatspolitische Sachen. Man, mit der ersten Folge angefangen, das kann man sagen, ist Zufall. Dann gab es die tausende Folge, die auch wieder Taxi nach Leipzig hieß. Es gab 1990 die große Vereinigung von Polizeiruf, als plötzlich Götz-George und Eberhard Feig als Tanner und Schimanski nach Berlin fuhren und da Hauptmann Fuchs und Leutnant Krawe trafen. Und die letzte Doppelfolge im Tatort 2012 war auch so ein Zusammenspiel über quasi die alten ehemaligen Grenzen hinweg, also zwischen Leipzig und Köln.
Wie sehen Sie denn als ständiger Beobachter die Zukunft des Tatorts? Also es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber, wie experimentell zum Beispiel soll er sein?
Ja, die hat sich irgendwie so festgehangen, diese Diskussion, diese Frage, die ist mir auch jetzt in dieser Woche in so manchem Zusammenhang häufiger begegnet. Ich glaube, es gibt gar keine andere Chance als experimentell im Sinne von innovativ zu sein. Und alles, was dann so tut, als ob man das nicht könne, ist eigentlich so ein bisschen die Angst der Verantwortlichen davor, dass sie eigentlich nicht wissen, wie Kunst funktioniert, weil natürlich das Experimentieren, das Ausprobieren, das Scheitern einschließt. Und das passiert natürlich auch manchmal. Es ist fast erstaunlich, dass so eine wichtige Reihe auch da manchmal schlecht geplant und vorbereitet ist. Aber wenn man eben sich anschaut, dass der Peak eigentlich an Begeisterung beim Tatort, den gab es der Höhepunkt, der war so Ende Nullerjahre, Anfang Zehnerjahre. Jetzt gibt es schon auch die größere Konkurrenz durch Streamingdienste und der kann man sich, glaube ich, nur stellen, wenn man wirklich versucht, gute Filme zu machen, wie es auch in den letzten Wochen zu sehen war. Das waren alles irgendwie experimentellere Formen, alle nicht hundertprozentig gelungen oder zwei von denen vielleicht nicht hundertprozentig gelungen und trotzdem irgendwie gut, dass man merkt, die Leute mögen das. Und wenn man eben zurückschaut in die Geschichte, muss man auch sagen, dass zum Beispiel eine Figur wie Schimanski im Prinzip ein Experiment war und die auch die Serie gerettet hat. Also ohne diese Figur in der Zeit, was vollkommen anderes, als es vorher gab, diesen Mut zu haben, wenn das nicht passiert wäre, hätten wir heute keinen Tatort mehr.
Der Tatortkritiker Matthias Dell. Seine Geschichten aus 50 Jahren Tatort sind, wie gesagt, noch nachzuhören, zum Beispiel in der DLF-Audiothek. Und Dominik Grafs jüngster Tatort steht natürlich auch online in der ARD-Mediathek. Sie nennt sich Megan the Stallion, Megan der Hengst und scheint die Rapperin der Stunde zu sein. Kaum eine Künstlerin war in dieser Woche so sehr im Gespräch wie die 25-Jährige aus Houston, Texas. Ihr neues Album Good News hat zuerst die Charts und dann die Feuilletons erobert und mit dem Song Body war sie zwischenzeitlich auf Platz 1 der Apple iTunes Charts, derzeit auf Platz 2.
I could build a house without a brick I got. Yeah. Bitches spend a lifetime trying to get this to high. Get this and if her hair too big, I could make that pop. I'm not the one to play with, like a touch me not. Body, yaddy, 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 yaddy. Big titties, lil' waist. Body crazy curvy, wavy. Big titties, lil' waist. Body yaddy 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 yaddy.
Warum die junge Rapperin Megan Thee Stallion gerade so erfolgreich ist, darüber möchte ich mit unserer Kollegin Azadeh Peshman sprechen. Ja, warum sorgt das Album Good News überall für gute Nachrichten und Kritiken?
Ja, im Jahr 2020 können wir auf jeden Fall gute Nachrichten gebrauchen. Insofern war das schon mal ein gut gewählter Titel. Das komplette Album hat Ohrwurm-Charakter durch und durch. Es beginnt mit dem Song Shots Fired. Da rechnet sie mit dem Rapper Tory Lanez ab, der sie im Sommer angeschossen hat und deshalb jetzt auch angeklagt wird. Das hat natürlich für reichlich Gesprächsstoff gesorgt, obwohl Tory Lanez behauptet, er sei unschuldig. Aber abgesehen davon ist Megan Thee Stallion einfach eine sehr gute Rapperin und vor allem Freestylerin. Also sie hat einen extrem guten Flow, ist kreativ, auch immer on point in ihren Texten. Und sie hat auch, bevor sie dieses Album veröffentlicht hat, schon 3 EPs herausgebracht und vor allem in diesem Jahr sehr, sehr viel Aufmerksamkeit genossen, weil sie mit Beyoncé auf Platz 1 der Charts war mit dem Song Savage. Der wurde auch sehr, sehr häufig über TikTok verbreitet.
Auch der Song, den wir gerade gehört haben, Body vom Album Good News. Warum spielt die Plattform TikTok, die ja vor allem von den ganz Jungen genutzt wird, eine wichtige Rolle?
Ja, dieser Song Body, den hat Megan Thee Stallion mit einer dazugehörigen Choreografie herausgebracht und daraus dann direkt auch eine Challenge gemacht. Das heißt, im Moment läuft dieses Lied auf der App hoch und runter, weil sie von ihren Fans quasi nachgetanzt wird. Und generell ist Marketing etwas, was Megan Thee Stallion ziemlich gut kann. Sie modelt gerade für Savage Fenty, die Unterwäschemarke von Rihanna, und hat auch eine Kollektion für Fashion Nova herausgebracht, die nach ihrer eigenen Aussage auch für Frauen geeignet ist, die nicht der Durchschnittsnorm entsprechen. Das ist auch für sie ein wichtiges Anliegen, weil sie, wie sie selbst sagt, mit ihrer Figur Schwierigkeiten hatte, eine Jeans zu finden. Und deshalb fungiert sie wahrscheinlich auch für die ein oder andere als Vorbild, weil es ihr wichtig ist, alles anzuziehen, was sie will, auch wenn sie eben nicht spindeldürr ist.
In ihren Texten geht es ja auch sehr explizit um Sex. Das kennt man von männlichen Rappern, aber bei Megan Thee Stallion geht es um Sex ohne Männer.
Ja, also zumindest kommt deren Perspektive kaum vor. Das beste Beispiel für solche Texte ist ein Auszug jetzt aus Body. Da rappt sie: That waist, that ass, them titties. If I wasn't me and I would have seen myself, I would have bought me a drink. Took me home, did me long, ate me with the panties on. Also kurz zusammengefasst, sie feiert sich für ihre Hüfte, ihren Hintern, ihre Brüste. Und wenn sie nicht schon sie selbst wäre, würde sie sich einen Drink bestellen und mit sich selbst schlafen. Und genau wegen solcher Texte hat sie auch im Sommer ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Da hat sie mit Cardi B zusammen den Song WAP, also Wet Ass Pussy, herausgebracht. Und dieser Song hat wegen seiner Inhalte nicht nur in konservativen Kreisen für Empörung gesorgt, was natürlich ziemlich viel über die Verklemmtheit generell aussagt und auch ziemlich deutlich zeigt, was eben passiert, wenn Frauen offen über Sex und ihre eigene Sexualität rappen. Auch wenn sie, das muss man auch sagen, da nicht die allererste ist, also sie steht da in einer Tradition mit anderen Rapperinnen, die auch sehr sexpositiv unterwegs sind.
Dieses Jahr war in den USA ja sehr turbulent durch die Black Lives Matter-Bewegung, durch die Präsidentenwahl. Positioniert sich Megan Thee Stallion auch zu diesen Themen?
Ja, das tut sie auf jeden Fall. Also sie hat einen Artikel geschrieben für die New York Times, in dem sie die Gewalt gegen schwarze Frauen und auch Polizeigewalt anprangert. Da nimmt sie sich selbst als Beispiel. Sie wurde, das habe ich vorhin kurz erwähnt, selbst ja auch angeschossen. Und hat sich damals aber nicht getraut, der Polizei zu sagen, dass sie angeschossen wurde und hat behauptet, sie habe sich nur in den Fuß geschnitten, weil sie sich zu dem Zeitpunkt in einer gut bürgerlichen weißen Nachbarschaft aufgehalten hat und ja, sehr vermutlich Angst vor Polizeigewalt hatte. Sie spricht auch an, dass die meisten Transmenschen und nicht-binären Menschen in den USA, die letztes Jahr ermordet wurden, schwarz sind und bemängelt es auch, dass es Frauen, die Kurven haben, so wie sie, ständig vorgeworfen wird, wenn sie eng anliegende Klamotten tragen. Und also ihr selbst ist auch ein positives Körperbild sehr wichtig für sich als Künstlerin, aber auch für andere. Und sie prangert es auch schon an, dass sobald Frauen aus ihrem Körper Kapital schlagen, so wie sie es eben tut, indem sie ihre eigene Macht nutzt, dafür auch permanent kritisiert werden. Und dieser Artikel aus der New York Times, der wurde auch von Kamala Harris aufgegriffen. Sie hat diesen Artikel geretweetet und das war noch vor der US-Wahl. Sie hat versprochen, dass wenn sie Vizepräsidentin und Joe Biden Präsident der USA wird, dass es dann nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben, sondern dass sie Taten sprechen lassen wird, wenn es um den Schutz von schwarzen Frauen geht.
Azadeh Peshman über die Rapperin der Stunde, die gerade sehr erfolgreiche Megan Thee Stallion.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat 118 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Bei der im Livestream übertragenen Preisverleihung gingen die drei ersten mit jeweils 25.000 Euro dotierten Preise an die Buchhandlung Buchstabe in Neustadt in Holstein, an die Kinder- und Jugendbuchhandlung Der kleine Laden in Bonn und an Wist, der Literaturladen in Potsdam. Monika Grütters sagte bei der Preisverleihung, Bücher böten ein Kulturerlebnis ohne Reisebeschränkungen und Abstandsregeln.
Gerade in diesem Corona-Jahr 2020, in dem Lesestoff vielleicht noch mehr als sonst auch wirklich so etwas ist wie Seelennahrung, hat sich gezeigt, wie wichtig inhabergeführte Buchhandlungen als geistige Tankstellen, aber natürlich auch als Fenster in andere Welten sind.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Führende ungarische Oppositionspolitiker haben die Entlassung des Leiters des Budapester Literaturmuseums Demeter gefordert. Er hatte dem US-Investor und Philanthropen Soros vorgeworfen, Europa zu seiner, Zitat, Gaskammer gemacht zu haben und Ungarn und Polen als die neuen Juden bezeichnet. Hintergrund ist der EU-Haushaltsstreit, bei dem beide Staaten wichtige Budgetbeschlüsse wegen eines neuen Rechtsstaatsmechanismus blockieren. Auch der Verband ungarischer jüdischer Gemeinden hat die Äußerungen des Museumsleiters entschieden verurteilt. Clemens Fehrenkotte.
Es sei geschmacklos, Europa, Zitat, als Gaskammer zu bezeichnen. Und für den Leiter einer staatlichen Einrichtung sei es 75 Jahre nach Auschwitz unverzeihbar, wie es in einer Stellungnahme des Verbandes heißt. Und wörtlich, in Auschwitz wurden 430.000 Ungarn vergast. Wer dies im Zusammenhang mit aktuell politischen Fragen relativiere, sei unsensibel gegenüber, Zitat, den Schmerzen der ungarischen Geschichte und des ungarischen Judentums des 20. Jahrhunderts.
Der britische Kulturminister Oliver Dowden will Netflix auffordern, die Erfolgsserie The Crown als Fiction zu deklarieren, und zwar in jeder Folge. Das kündigte er in einem Interview an. The Crown sei ein wunderbar produziertes Stück Fiction. Ohne diesen Hinweis jedoch würde eine ganze Generation von Zuschauern, die die tatsächlichen Ereignisse nicht mehr persönlich miterlebt hat, die Fernsehserie mit der Realität verwechseln. Kritiker werfen Drehbuchautor Peter Morgan vor, mit alternativen Fakten zu arbeiten, um die Spannung zu erhöhen. Die sozialen Netzwerke von Prinz Charles und seiner Ehefrau Camilla Parker Bowles waren zeitweise mit Hassmails und auch Morddrohungen überschwemmt worden.
Wir wollen reden über interessante Kulturbauten im Ruhrgebiet. Museen, Theater und Opernhäuser, die zwischen 1950 und 2020 entstanden sind. Gebäude, die spiegeln, wie sich nach dem Krieg neue Stadtgesellschaften entwickelt haben. Das Essener Folkwang-Museum hat dazu im Herbst eine Ausstellung konzipiert. Wegen des Lockdowns ist sie geschlossen. Aber es gibt einen sehr interessanten Katalog dazu. Und in den wollen wir uns ein bisschen vertiefen mit einem der Herausgeber, Wolfgang Sonne. Er ist Professor für Geschichte und Theorie der Architektur an der TU Dortmund und wissenschaftlicher Leiter des Baukunstarchivs NRW. Guten Abend, Herr Sonne.
Guten Abend, Frau Bürger.
Und so etwas steht in Gelsenkirchen. Der Buchtitel, der ist ja zweideutig. Kann bedeuten, schaut mal her, was hier Tolles entstanden ist. Das hättet ihr wohl nicht gedacht. Kann aber auch meinen, oh Gott, sowas steht also in Gelsenkirchen. Wie ist es gemeint, Herr Sonne?
Es ist natürlich auch heute noch eine Provokation, eine kleine Überraschung. Und was weiß ich, unser Baukunstarchiv steht in Dortmund. Da darf man natürlich nicht Gelsenkirchen auf den Titel schreiben. Und das Folkwang-Museum in Essen, die haben sich auch gewundert. Es war damals die Überraschung, dass eben sowas Bedeutendes, sowas Aufregendes, nämlich das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen steht. Und prompt hat heute auch eine Zeitung getitelt, und sowas steht im Ruhrgebiet. Man wundert sich immer noch, dass es hier tolle Kulturbauten gibt, aber die gibt es eben.
Rufen Sie uns noch ein paar in Erinnerung. Welche Gebäude haben eine besondere Strahlkraft?
Also in Essen ganz bestimmt das Aalto-Theater, einer der ganz großen Altmeister der modernen Architektur, hat ja in den 50er Jahren schon einen Entwurf gemacht, der dann in den 80er Jahren von Harald Dahlmann verwirklicht wurde. Dann gibt es wunderbare neue Museen, zum Beispiel das Museum Quadrat von Albers. Und dann ist aber sehr typisch auch für das Ruhrgebiet, dass Bauten umgebaut wurden. Also in Dortmund zum Beispiel das U, das kennt jetzt jeder, ein Brauereihochhaus, ein Kühlturm ehemals. Und das ist jetzt das Kulturleuchtzeichen der Stadt geworden.
Warum waren die Kulturbauten, wenn wir zurückblicken, gerade in der Nachkriegszeit so besonders wichtig?
Die Kulturbauten wurden in dieser Zeit tatsächlich ja als ein Experimentierfeld verstanden, mit Kultur, mit Kunst auch jetzt eine neue Gesellschaft aufzubauen. Da ist vielleicht ganz typisch die Geschichte des Museums am Ostwalls in Dortmund, was vorher ein Kunst- und Gewerbemuseum war und was dann die Museumsdirektorin Leonie Reigers bewusst als ein Museum für moderne Kunst hat wieder auferstehen lassen, hat umbauen lassen. Aber das alte Gebäude gibt es eben noch. Und sie hat eben diese Kunst gezeigt, die gerade von den Nazis verfilmt worden war. Und hat viel Internationales gebracht, hat mit dem Dokumentarleiter zusammengearbeitet. Das ist hier direkt nach dem Krieg in Dortmund entstanden. Und wir sind glücklich, dass wir heute mit dem Baukunstarchiv in diesem Haus sein können.
Das war die inhaltlichen Ambitionen. Verkörpern die Bauten das dann auch in der Architektur, in der Baukunst?
Da gibt es, man kann fast sagen, wie immer in der Architektur, unterschiedliche Richtungen. Also in Essen zum Beispiel das Grillo-Theater noch aus dem späten 19. Jahrhundert, das wurde in so einem ganz strengen, monumentalen Stil gleich nach dem Krieg wieder aufgebaut. Und dann haben sie aber auch Bauten, eben wie das Musiktheater im Revier von Werner Runau, was ganz bewusst die internationale Moderne, das was aus Amerika dann zu der Zeit kam, aufgenommen hat, mit Künstlern aus Frankreich, Yves Klein, versucht hat, ein ganz neues Bild zu schaffen und eben ja dieses sensationelle, riesige Schaufenster zur Stadt hat, wo eben die Stadtgesellschaft von Theater aus quasi wie auf der Bühne auch wieder wahrgenommen werden kann. Wir haben bei unseren Forschungen gemerkt, dass es wahrscheinlich die Großstadtregion mit den meisten Kulturbauten weltweit ist. Mhm. Wenn man einfach mal schaut, wie viele Opernhäuser es hier für die 5 Millionen gibt, das ist eben mehr als für die 3 Millionen in Berlin und mehr als in London oder auch in Paris. Und das ist schon erstaunlich. Also was Kultur angeht, sind wir hier längst Metropole.
Häufig gibt es ja erstmal auch Zoff um neue Kulturbauten. Wie war das im Ruhrgebiet? Gab es da auch Skandale oder wurden diese Bauten eigentlich überwiegend positiv aufgenommen?
Skandale in dem Sinn, dass man sich über die Bauten, ihre Form und so weiter aufgeregt hätte, gab es eigentlich fast gar nicht. Das ist eines der spannenden Dinge. Also auch die Neubauten nach dem Zweiten Weltkrieg, eben auch manchmal mit ja, avantgardistischen, gewagten Formen, sind hier eigentlich ganz, sag mal, locker aufgenommen worden. Und das hat so ein bisschen auch mit der Historie des Ruhrgebiets zu tun. Das Ruhrgebiet hat keine alten Residenzstädte. Wenn Sie daran denken, wo Opernhäuser, wo Museen sonst stehen, das ist aus den Residenzen hervorgegangen und hat dementsprechend keine ja, höfische Gesellschaft, schon gar nicht. Und auch die bürgerliche Gesellschaft, die sich hier auch mit der Industriezeit schon gebildet hat, ist eigentlich durchaus eine experimentierfreudige. Also Skandale in dem Sinn, dass man sagt, oh, das gefällt uns gar nicht, hat es hier fast nicht gegeben.
Ich habe so den Eindruck, diese ganzen Industriebauten und die umgewidmeten Zechen und all das, was so in den letzten Jahren sehr stark hochkam im Ruhrgebiet, hat den klassischen Bauten inzwischen so ein bisschen den Rang abgelaufen. Täuscht das?
Ich würde sagen, von innen gesehen, also ich wohne jetzt schon längere Zeit hier in Dortmund, täuscht es ein bisschen. Also sie sind in der Außen Darstellung in der Außenwahrnehmung sehr wichtig und das ist ja auch eine echte Besonderheit. Also das unterscheidet ja die Städte des Ruhrgebiets von, was weiß ich, den klassischen Metropolen, auch ja, Hamburg, München, dass es eben diese Industriegebäude gibt, die man umnutzen konnte und die man zum Glück auch umgenutzt hat. Also Zeche Zollverein mit seinen vielen Museen ist ja das größte Aushängeschild. Aber das Spannende ist, dass diese umgenutzten Industriebauten doch meistens, ich sag mal, zwischen den Städten liegen oder man würde auch sagen, am Rand der jeweiligen Städte. Und umgekehrt haben die Städte des Ruhrgebiets eigentlich ganz klassisch, wie das andere Großstädte auch haben, ihre Hauptkulturinstitutionen im Theater, Oper, Museum doch im Stadtkern liegen und dort sind die auch stadtbildprägend.
Gab es denn auch Kulturbauten, die den Veränderungen, und das Ruhrgebiet hat sich ja auch strukturell stark verändert, Bauten, die diesen Veränderungen nicht standgehalten haben, die man abgerissen hat?
Dass man Kulturbauten einfach so abgerissen hat, ist letztlich dann doch selten vorgekommen. Es sind natürlich einige im Krieg zerstört worden und nicht wieder aufgebaut worden. Was weiß ich, Gelsenkirchen hatte mal eine Stadthalle, da ist dann, wie gesagt, ein völlig neues Musiktheater gekommen. Oftmals hat man aber umgebaut und umgenutzt. Also was weiß ich, in Dortmund zum Beispiel, da gab es 1901 bis 4 eigentlich das erste Jugendstiltheater in Deutschland. Also wenn das heute noch wäre, wäre das ein richtiges Highlight in der Stadt, ein richtiger Magnet. Das war nur leicht zerstört. Das hat man nach dem Krieg beispielsweise abgerissen und hat den Bühnenturm für das heutige, durchaus auch bemerkenswerte Opernhaus wiederverwendet. Aber dass man Kulturbauten einfach so hat verschwinden lassen, das wäre beinahe vor ein paar Jahren mit dem Alten Museum am Ostwall passiert. Aber da ist es uns zum Glück gelungen, das für das Baukunstarchiv NRW zu retten.
Mhm. Architektonisch gibt es eine große Vielfalt bei den Kulturbauten. Das spiegelt Ihr Katalog, das spiegelt die Ausstellung. Welche finden Sie, wenn Sie jetzt ein persönliches Highlight nennen könnten, baukünstlerisch besonders interessant, vielleicht sogar ein Grund, ins Ruhrgebiet zu reisen, wenn wir denn wieder reisen dürfen?
Also mein Lieblingsbau hatte ich ja schon genannt, das zerstörte Jugendstiltheater von Martin Döfer in Dortmund. Das können wir nun nicht mehr sehen. Natürlich ist ein Highlight von Alvar Aalto das Musiktheater in Essen. Ich finde aber auch sehr spannend ebenfalls in Essen das sehr strenge wieder aufgebaute Grillo-Theater, wo man an den Seiten eben noch den Historismus des späten 19. Jahrhunderts sieht. Ja, und auch so ein klassisch moderner Bau nach Mies Vorbild wie das Lehmbruck-Museum in Duisburg ist natürlich ein wunderbarer Bau.
Und trotzdem ist der Titel Und sowas steht in Gelsenkirchen. Der Katalog zur derzeit geschlossenen Ausstellung im Essener Folkwang-Museum ist im Kettler Verlag erschienen, kostet 42 Euro. Wolfgang Sonne ist einer der Herausgeber und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Sonne.
Ja, vielen Dank, Ihnen auch.
Schon vor Corona war die Situation der Kunstmuseen nicht gerade die beste. Die Etats sind meist so gering, dass Ankäufe kaum möglich sind. Wie aber kommen die Museen zu ihren Exponaten? Eine große Rolle spielen Schenkungen und Erbschaften. Manchmal können dadurch große Lücken einer Sammlung geschlossen werden. So geschehen jetzt in der Hamburger Kunsthalle. Dort sollte heute eine Ausstellung des expressionistischen Künstlers Walter Gramaté beginnen. Annette Schneider erzählt die ganze ungewöhnliche Geschichte.
Auf einem Bild balanciert ein Mann unsicher auf der Erdkugel. Auf einem anderen sitzt vor glühendem Blau, Grün und Weiß die berühmte Kunstwissenschaftlerin Rosa Schapire und blickt nachdenklich aus dem Bild. Und in einer Radierung fängt Walter Gramaté einen hanseatisch kühlen Sammler mit ebenso kühlem, sachlichem Strich ein. Kurator Andreas Stolzenburg.
Er ist eng verbunden mit expressionistischen Künstlern wie Carl Schmitt-Rottluff und Erich Heckel, mit denen er engstens befreundet war. Aber sein Werk selber wandert hin und her zwischen Expressionismus, neuer Sachlichkeit und auch Symbolismus.
Walter Gramaté, 1897 in Berlin geboren und 1929 in Hamburg gestorben, hinterließ ein sperriges Werk. Geprägt von seinen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg, verzweifelte er danach an der Oberflächlichkeit seines Umfelds. Das zeigt sich in nachdenklichen Porträts seiner Frau, der russischen Komponistin und Musikerin Sonja Gramaté, und besonders in den vielen grüblerischen, melancholischen Selbstbildnissen.
Es sind oft Kaltnadelradierungen, wo man wirklich Kraft aufwenden muss. Und man hat das Gefühl, dass er sein eigenes Antlitz wirklich malträtiert. Und übrig bleiben meistens sehr müde, nachdenkliche Gesichter oder auch teilweise zerstörte Gesichter.
Dass jetzt 98 Blätter aus dem eigenen Bestand der Hamburger Kunsthalle all dies umfassend zeigen können, hätte noch vor kurzem niemand für möglich gehalten. Allerdings, betont der Leiter des Kupferstichkabinetts,
die Kunsthalle war das erste Museum, das Werke von Grammatier erworben hat. Bis 1933 sind über 30-40 grafische Arbeiten gekauft worden.
Dieses frühe Engagement für den Künstler, dessen Werk die Faschisten 1933 als entartet diffamierten, um ihn vergessen zu machen, blieb nicht folgenlos. Man wusste davon auch in Kanada, wohin Sonja Grammatier Anfang der 50er Jahre ausgewandert war und eine Grammatier-Stiftung gegründet hatte.
Ausgehend von dieser Stiftung in Kanada gab es in den 60er Jahren mehrere Ausstellungen in Deutschland und dadurch ist er dann nach und nach wieder bekannt geworden.
Im letzten Jahr geschah dann, wovon ein Kurator nur träumen kann,
dass diese Foundation in Winnipeg in Kanada sich gemeldet hat, nicht nur bei uns, sondern auch bei mehreren internationalen Museen. Sie würden die Stiftung auflösen. Sie hat ihren Zweck erfüllt. Grammatier sei jetzt doch so halbwegs etabliert und sie würden die Werke abgeben. Und wir haben dann 47 grafische Arbeiten und ein Gemälde eben geschenkt bekommen aus Kanada.
Damit besitzt die Kunsthalle das bundesweit größte Konvolut von Arbeiten auf Papier, das einen lückenlosen Überblick über Grammatiers Werk ermöglicht. Ein riesiger Glücksfall, denn, so Andreas Stolzenburg,
Gelder für Erwerbung hat man eigentlich nicht.
Schon seit langem reicht der Etat der Museen nicht mehr für Ankäufe. Das heißt, ohne private Schenkungen und die Arbeit hauseigener Vereine, die Gelder für Ankäufe sammeln oder spenden, würde in der Institution, die die Entwicklung von Kunst dokumentieren soll, totaler Stillstand herrschen. Diese prekäre Situation hat die Arbeit der Kunstwissenschaftlerinnen grundlegend verändert. Statt den eigenen Bestand zu erforschen, müssen sie Netzwerkarbeit, Kontaktpflege und Akquise betreiben, um an Geld oder Schenkungen zu kommen.
Seit dem Jahr 2001 haben Frau Dr. Röttig, die die zeitgenössische Kunst auf Papier hier mit mir zusammen betreut, eben das Kabinett, also wir zusammen haben so um die 15.000 Werke ans Haus geholt.
Darunter eine Horst-Jansen-Sammlung, den Nachlass von Friedrich Einhoff, Blätter von alten Meistern oder von Paul Gauguin, Edvard Munch, Paul Klee und Max Pechstein. Sinnvoll sind Schenkungen allerdings nur, wenn sie ohne Bedingungen ans Haus kommen. So wie in Bremen, wo die Kunsthalle durch eine Schenkung alter Niederländer einen ihrer Sammlungsschwerpunkte ausbauen konnte. Oder wie jetzt in Hamburg, wo Andreas Stolzenburg auch noch rund 1.500 digitalisierte Dokumente erhielt. In ihnen stieß er zum Beispiel auf Elisabeth Sudeck, deren Vater Grammatiers Arzt und einer seiner Sammler war.
Elisabeth Sudeck war nun auch Kunsthistorikerin, hat bei Abi Warburg studiert und hat auch die erste Museumsausstellung in der Hamburger Kunsthalle hier im Kupferstichkabinett 1933 noch ausgerichtet, kurz bevor Gustav Pauli als Direktor sein Amt aufgeben musste hier, gedrängt von den Nationalsozialisten.
So ermöglicht die ungewöhnliche Schenkung einen unbequemen, sehr zeitgenössischen und noch immer kaum bekannten Künstler endlich bekannter zu machen. Mit einem kleinen Katalog voll neuer Erkenntnisse und mit einer Ausstellung, die hoffentlich bald für alle zugänglich sein wird.
Wie Nachlässe ins Museum kommen, Annette Schneider über ein interessantes Beispiel der Hamburger Kunsthalle. Was die Feuilletons vom Montag bewegt, weiß Burkhard Müller-Ulrich schon jetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Baumärkte erfreuen sich in der Corona-Zeit ganz besonderer Popularität. Der Deutsche Handelsverband Heimwerken, Bau und Garten hat gerade einen Umsatzplus von 15% gegenüber dem Vorjahr verkündet. Das liegt nicht nur daran, dass die Baumärkte bekanntlich von jedem Lockdown ausgenommen waren, sondern es hat auch mit der Sache selbst zu tun, der Claudia Mäder in der Neuen Zürcher Zeitung nachgeht. Do-it-yourself als Illusion von Sinnstiftung, gerade unter den Bedingungen kulturellen und professionellen Leerlaufs. Die Autorin ist aber dagegen. Was soll das Selbermachen nicht alles verbessern? Vom Glück des Individuums bis zur Rettung des Planeten scheint alles eine Frage des Bastelns zu sein, mokiert sie sich und zerpflückt die gängigen Argumente vom Aufstand gegen die Massenproduktion über die Eindämmung des Konsums bis zu den psychischen Trümpfen Entspannung, Genuss, Kreativität. Das mag für manche stimmen, entgegnet Mäder, vielleicht sogar für viele, aber bitte, nicht in jedem Menschen schlummert ein von der Moderne unterdrückter Handwerker, den es endlich zu befreien gelte. Es läuft also auf die persönliche Disposition hinaus, genau wie beim Zeitempfinden, das die Frankfurter Allgemeine Zeitung thematisiert, und zwar auch im Zusammenhang mit Corona. Es gibt da nämlich psychologische Studien aus Liverpool und aus Kanada, die Sibylle Anderl zusammenfasst. Studien, bei denen nach dem Zeitempfinden der Menschen während des Lockdowns gefragt wurde und die richtig drollige Ergebnisse hervorbrachten. Für rund 40% verging die Zeit schneller als normal. Ein ähnlich großer Anteil der Befragten nahm dagegen den Verlauf der Zeit langsamer wahr. Bevor wir uns auf die Schwingungseigenschaften kortikaler Neuronen einlassen, mit denen dann dies und das und das Gegenteil davon erklärt wird, möchten wir sowohl den Wissenschaftlern als auch der Journalistin den Gedanken schenken, dass das Zeitempfinden wirklich eine Frage der persönlichen Disposition ist. Rundfunkleute beispielsweise haben ein verdammt gutes Gefühl dafür, wie lang 4 Minuten sind, auch wenn sie nicht auf die Uhr schauen. Und weil diese Presseschau schon halb vorbei ist, greifen wir nach dem nächsten Feuilleton, in diesem Fall der Süddeutschen Zeitung. Dort geht es um ein gigantisches Bauprojekt des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das heißt, eigentlich sind es 4 Projekte. 4 Kultur- und Bildungszentren, um genau zu sein, mit einem Gesamtbudget von 1,4 Milliarden Euro. Das wäre für sich genommen schon berichtenswert, aber der Clou dabei ist, dass 2 dieser Zentren vom Wiener Architekturbüro Coop Himmelblau geplant werden. Was die Sache jedoch richtig problematisch macht, ist der Umstand, dass eines dieser höchst repräsentativen Gebäude auf der Krim in der Stadt Sewastopol entstehen soll, also in einem Gebiet, das bis vor kurzem zur Ukraine gehörte und dessen Annexion durch Russland von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt wird. Gerhard Matzig, der Architekturkritiker der SZ, hat Wolf D. Prix, den Chef und Star von Coop Himmelblau, kurzerhand angerufen und ihn gefragt, ob er wohl auch für den Teufel bauen würde. Zum einen will Prix definitiv nicht für Hitler oder den Teufel bauen, übrigens auch nicht für Stalin, sondern für Putin. Und auch der sei nicht der Bauherr, sondern die Russische Föderation. Außerdem geht es um einen Kulturbau und nicht um eine Kaserne. Mit der Berufung auf die Kategorie Kulturbau will Prix den Sanktionen entgehen, die sonst die Bautätigkeit von westlichen Unternehmen auf der Krim betreffen. Es ist natürlich klar, warum Putin ausgerechnet Prix erwählt hat, denn der Architekt der EZB in Frankfurt, der BMW-Welt in München oder des Musée des Confluences in Lyon ist berühmt dafür, sogenannte Signature Buildings oder Urban Icons zu schaffen. Aber die Diskussion, wie sehr er sich durch den Auftrag auf der Krim kompromittiert, wird jetzt erst noch richtig losgehen.
Die Kulturpresseschau von Burkhard Müller-Ulrich. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.